ARD.
Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche eine knappe halbe Stunde lang, hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abresch. Wir gucken heute in eine Gegend, von der ich ziemlich faszinierend finde, was dort in den letzten Jahren passiert ist. Wir gucken ins Baltikum. Litauen, Lettland, Estland. Vor 20 Jahren sind die drei Länder Teil der Europäischen Union geworden. Dabei waren sie ja früher Teil der Sowjetunion. Seit ihrer Unabhängigkeit haben sich diese drei Staaten wirklich neu erfunden. Die Hauptstädte gelten, ich glaube schon, kann man sagen, als besonders hip. Riga, Vilnius, Tallinn. Viele ziemlich smarte, gut ausgebildete junge Menschen, die dort leben und in den letzten Jahren ganz schön was auf die Beine gestellt haben. Dabei haben die baltischen Staaten noch ziemlich zu knacken an ihrer Geschichte und dem sowjetischen Erbe und erst recht seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Sprechen wir heute drüber im Weltspiegel-Podcast mit tollen Leuten, die ich mir dazugeholt habe. Christian Blenker, unser Korrespondent fürs Baltikum, der oft dort ist und auch jetzt gerade mit jungen Leuten in Estland gedreht hat, deren Zuversicht und Optimismus wirklich ansteckend ist. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Skype aus Estland kommt oder dass man schon in der Schule lernt, ein Startup zu gründen? Ich nicht. Mit dabei sind auch unsere Reporterin Jelena Morgenstern und Margareta Korsmoll. Die beiden sind eingetaucht in die russischsprachige Community in Estland und Lettland. Viele wissen das vielleicht nicht. Ein Viertel aller Esten zum Beispiel sind russisch geprägt. Eine Welt für sich, beim Einkaufen, beim Arzt, alles russisch. Mitten in Estland, also mitten in der EU. Das soll sich jetzt ändern, nur die Lebensrealität der Menschen ist manchmal ganz anders, als es sich die Politik erträumt, die das Russische am liebsten ganz zurückdrängen will. Eine Menge Konfliktpotenzial also, werden Sie uns gleich von erzählen, Jelena und Margareta. Freue mich drauf. Zuerst mal zu dir, Christian Blenker. Grüß dich.
Hallo Philipp.
Du warst gerade in Estland unterwegs, das ist ein Katzensprung von Stockholm, wo unser ARD-Studio liegt, einmal über die Ostsee. Fast auf den Tag genau, vor 20 Jahren sind die Balten der EU beigetreten. Wie geht's denn den jungen Esten, den Letten und Litauen damit? Alle happy?
Ja, sehr, sehr gut. Das ist, die Antwort dieser Frage ist natürlich immer eine Frage auch der Perspektive. Aber 20 Jahre, wen man fragt genau. 20 Jahre ist aber eine lange Zeit. Und wenn wir jetzt mal auf die Menschen gucken, die dort leben, also ich würde mal grob sagen, ein Drittel der Menschen in Estland, Lettland und Litauen, die kennen das gar nicht anders, weil sie eben mit der EU groß geworden sind. Und für alle drei Länder ist es eine Erfolgsgeschichte. Die Zustimmung für die Europäische Union ist sehr, sehr groß. Der Antrieb überhaupt da reinzukommen war riesig. Und sie haben auch das Beste draus gemacht. Wenn man zum Beispiel mal auf die Ausbildung guckt, die ist sehr, sehr gut. Estland, wir hatten vor einigen Monaten wieder diese PISA-Studien, also der internationale Vergleich. Wie ist denn eigentlich die Ausbildung? Wie sind die Schülerinnen und Schüler drauf? Da ist Estland immer top. Die Lebensläufe der Menschen sind klassisch europäisch, also eine gute Ausbildung. Sie gehen ins Ausland, sie sprechen fließend Englisch, sie kommen aber wieder zurück. Also die Zustimmung vor allen Dingen der jungen Menschen dort gegenüber der EU ist sehr, sehr groß.
Ihr habt auch in der Schule gedreht, ne?
Genau so ist es und da, das fand ich wirklich sensationell. Das war eine Klasse von Abiturienten. Es gibt in Estland ein zentrales Abi, großer Leistungsdruck im Übrigen, also ein schweres Abitur. Und trotzdem habe ich da eine Schülerin kennengelernt, Elise Lezer heißt die. Die ist während ihrer Schulzeit zur Unternehmerin geworden, denn, und das ist wirklich besonders, in Estland lernen Schülerinnen und Schüler, wie man ein Startup gründet. Das steht da im Lernstoff sozusagen, das müssen die machen. Und sie hat mir erklärt, ja, dass das quasi schon in der 11. Klasse losgeht, das Startup-Denken Estlands.
In Estland müssen wir in der 11. Klasse ein Schülerunternehmen gründen. Mit meinen Freunden wollten wir aber nicht Taschen oder Kerzen herstellen. Wir wollten was Sinnvolles produzieren. Also haben wir unseren eigenen umweltfreundlichen Luftfilter entwickelt.
Baltikum, einmal schnell für Anfänger. Im Süden liegt Litauen mit der Hauptstadt Vilnius, in der Mitte Lettland, die Hauptstadt heißt Riga und oben drüber Estland mit der Hauptstadt Tallinn. Alle drei liegen an der Ostsee und haben eine reiche Geschichte als Handelsnation. Vielleicht haben deshalb auch immer wieder andere Staaten versucht, sich Litauen, Lettland und Estland einzuverleiben. Seit dem Zweiten Weltkrieg gehörte das Baltikum zur Sowjetunion. Erst Anfang der 90er Jahre wurden die drei Länder unabhängig und vor 20 Jahren Mitglied der Europäischen Union. Bezahlt wird übrigens in allen drei Ländern, ein Glück für alle Urlauber, mit dem Euro. Insgesamt leben in den drei Ländern etwas mehr als 6 Millionen Menschen. Klein, aber oho. Die drei baltischen Staaten, Litauen, Lettland, Estland, du kennst sie gut als Korrespondent. Wir sagen ja immer so schön das Baltikum. Aber diese drei Länder, die sind ja in sich auch sehr unterschiedlich. Wie würdest du sie eigentlich beschreiben?
Also das ist eine spannende Frage. Das Baltikum oder dieser Begriff Baltikum ist ja eine Verkürzung. Wir verstehen darunter die Region. Wenn man aber die Menschen dort fragt, dann assoziieren sie mit diesem Begriff etwas ganz anderes, nämlich den Hegemonialanspruch der Sowjetunion damals. Ganz kurzer Ausflug in die Geschichte. Das muss man einfach wissen, um die Mentalität dort zu verstehen. Alle drei Länder hatten viele, viele Jahre eine leidvolle Erfahrung mit Fremdherrschaft. Also das kann man bis ganz weit in die Geschichte zurückverfolgen. Die Dänen waren da, der Deutsche Orden, die Schweden und schließlich Russland. Und die erste Unabhängigkeit, die erste echte Unabhängigkeit, die kam nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und die Zeit der Freiheit währte nicht lange. Es gab dann diese ganz zynische Aufteilung während des Zweiten Weltkriegs zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion, der sogenannte Hitler-Stalin-Pakt, wo man sich das Baltikum quasi aufgeteilt hat. Große Teile Polens und Litauens sollten zu Deutschland, Estland und Lettland zur damaligen Sowjetunion. Und dann kommt das Ende des Zweiten Weltkriegs und damit beginnt die sowjetische Besatzung, also alle drei Länder werden Teil der damaligen Sowjetunion. Und die zweite Unabhängigkeit kam dann erst 1991. Und diese gemeinsame Geschichte verbindet natürlich alle drei Länder. Das Leid, die Zeit der Besetzung der Sowjetunion empfinden, glaube ich, alle Menschen, die das noch erinnern und aus ihren Familiengeschichten können, sehr, sehr ähnlich. Und wenn man dann aber dort unterwegs ist und viel Zeit dort verbringt, merkt man so ganz leichte Unterschiede. Ich finde, es ist immer sehr persönlich. Ich würde es so beschreiben, wenn ich in Estland bin, habe ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen dieses skandinavische Understatement, was ich so ein bisschen auch aus Schweden kenne. Das ist ganz modern, gleichzeitig gibt es da aber auch so eine Kühle, sehr, sehr digitales Land. In Lettland fällt mir persönlich immer so ein Nationalstolz auf. Die Menschen dort sehen Riga quasi als das Zentrum des Baltikums, eine ehemalige Hansestadt, irre schön. Also da muss man wirklich mal hingereist sein. Und in Litauen spürt man andere Einflüsse Polens zum Beispiel. Es gibt eine lange gemeinsame Grenze zu Polen. Die katholische Kirche hat da einen gewissen Einfluss. Und ich persönlich finde, dass die Menschen dort auch immer so eine leichte Schlitzohrigkeit haben. Also ich bin da wahnsinnig gerne.
Beispiele bitte.
Ja, das es ist natürlich so, dazu muss man wissen, wenn wir als Journalisten oder Journalistinnen reisen, wir machen das nicht alleine, wir haben natürlich, wenn wir fürs Fernsehen arbeiten, Kamerateams dabei, Tontechniker und wir arbeiten auch vor Ort mit Kollegen, mit Ortskundigen, mit Producerinnen und Producer. In Litauen arbeiten wir seit vielen, vielen Jahren mit Albinas Pilipaukas zusammen, der hat schon mit Gerd Ruge zusammengearbeitet, als wirklich die Zeit der Unabhängigkeit war und es gibt kein Problem, was Albinas nicht lösen kann. Er hat ein sehr, sehr dickes Adressbuch und er hat natürlich so eine gewisse Leichtigkeit, Menschen zu überzeugen und das ist einfach wirklich schön, dem zuzugucken. Also so eine spielerische, schlitzohrige Art, das kenne ich von Albinas, aber eben auch von vielen anderen Menschen in Litauen.
Das hast du schön gesagt. Das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, unsere Producer mal auf eine Bühne zu heben, denn ohne die sind wir Korrespondenten häufig nichts, ne? Das sind unsere Antennen, die nehmen uns an die Hand und führen uns dann durch diese Städte und Orte, die wir vielleicht selbst gar nicht so gut kennen, wie die Producer vor Ort.
Genau so ist es. Dazu kommt natürlich auch noch die Sprache dazu. Bitte nicht vergessen, wenn wir da als Journalisten unterwegs sind, natürlich geht ganz viel auf Englisch, aber wenn wir an den Details arbeiten oder einfach manchmal in ländlichen Regionen unterwegs sind, da geht und ohne unsere Producerinnen und Producer, die Landessprachen kennen und sprechen und die da eben aufgewachsen sind, geht gar nichts.
Eine Region voller bewegter europäischer Geschichte, das Baltikum, aber auch eine Region mit viel Zukunft. Du hast gesagt, die Esten sind unglaublich digital. Woher kommt das eigentlich? Warum haben die ihren Weg in die digitale Welt viel schneller gefunden als Faxgerät Deutschland?
Also die Unabhängigkeit 1991 war so etwas wie der Nullpunkt der Geschichte in den drei Ländern, beziehungsweise was den Aufbau eines modernen Staats angeht. Man konnte alles from the scratch neu beginnen. Als ich in Estland unterwegs war, habe ich den ehemaligen Präsidenten Estlands getroffen, Tomas Ilves. Der war 10 Jahre Präsident, davor war er Diplomat und Außenminister. Und er hat diese Zeit so beschrieben, wir mussten ja alles neu denken, neu erfinden. Behörden, Ministerien, Infrastruktur. Der ganze Sowjet-Muff musste raus und wir wollten uns auf den Weg machen Richtung Europa und wir wollten ein modernes Land werden mit einem Staat, der seinen Bürgerinnen und Bürgern auch einen modernen Service bieten kann. Und deswegen hat man auf die Digitalisierung gesetzt, weil sie eine gewisse Geschwindigkeit mitgebracht hat und vor allen Dingen eine pragmatische Lösung für viele Probleme war. Und das finde ich irre, was in dieser Zeit entstanden ist. Das ist vielleicht uns aus der deutschen Perspektive manchmal gar nicht so bewusst, aber in Estland funktioniert eigentlich fast alles digital. Es gibt einen elektronischen Personalausweis, die Gesundheitsakte ist digital. Wenn ich wählen möchte, kann ich das digital machen. Man muss eigentlich fast gar nicht mehr aufs Amt. Verträge können online geschlossen werden, digitale Rezepte, Steuererklärung, Kindergeld. Wenn ein Kind geboren wird in Estland, dann meldet sich der Staat und fragt, hey, herzlichen Glückwunsch, wohin kann ich das Kindergeld überweisen? Und das ist natürlich, wenn man das mit der deutschen Bürokratie vergleicht, natürlich ein sehr, sehr großer Unterschied.
Aus alten Strukturen rauskommen, dass sie das wuppen können, das zeigen die Esten und das gilt ja nicht nur vielleicht, wenn man sowjetisches Erbe abwickeln muss, könnte ja ein Beispiel auch für viele andere Staaten sein, die sich neu erfinden müssen. Hast du den Eindruck, dass im Übrigen Europa eigentlich gesehen und ausreichend gewürdigt wird, was die Esten, die baltischen Staaten in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben?
Also bei der Digitalisierung in Estland ist das schon der Fall. Es heißt, wenn man deutsche Digitalexperten auf Estland anspricht, dann raufen die sich die Haare. Das ist quasi so das Wort, wo man 5 Euro in das Phrasenschwein stecken muss. Macht's doch so wie die Esten. Das ist schon bekannt und nicht vergessen, es sind große Unternehmen da entstanden. Sowas wie Skype, ne? Also wissen vielleicht nicht alle, aber das ist ein estnisches Unternehmen und das hat natürlich viele andere Unternehmen nach sich gezogen. Da sind die Esten auch sehr, sehr stolz drauf. Und ich glaube, das hat man in Europa schon wahrgenommen. Auf der anderen Seite habe ich oft so das Gefühl, naja, das lässt sich nicht vergleichen. Ein Land mit 1,3 Millionen Bewohnern, Estland und Deutschland dann mit über 80. Das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen und ja, dieses kleine Estland. Also man hat sie so auch so ein bisschen immer aus der Perspektive gedrückt. So, ne? Man hat sie vielleicht nicht immer für voll genommen. Und geändert hat sich das, glaube ich, so auf der internationalen Bühne, insbesondere durch Russlands Angriff auf die Ukraine, Krieg in Europa. Das hat vieles verändert bei uns und hat auch dazu geführt, dass Politikerinnen und Politikern aus den baltischen Ländern ganz anders zugehört wird gerade.
Die baltischen Staaten grenzen im Süden an die russische Exklave Kaliningrad, dem früheren Königsberg, an Belarus im Osten und an Russland im Norden. Bis auf einen kleinen Grenzstreifen mit Polen, der sogenannten Suwalki-Lücke, sind die Balten also umgeben, man kann vielleicht auch sagen umzingelt, vom Russischen Reich. Die Warnungen der baltischen Staaten vor einer russischen Aggression wurden jahrelang ignoriert. Und nach dem Angriff der russischen Armee auf die Ukraine ist die Sorge der Balten vor einer Eskalation nur noch größer. Ist das der Grund, warum Litauen, Lettland und Estland so solidarisch mit der Ukraine sind? Die drei Länder gehören gemessen an der Wirtschaftskraft zu den 5 größten Unterstützern der Ukraine. Sie liefern Drohnen, Feldlazarette, Artillerie und Munition. Außerdem haben sie relativ zur eigenen Bevölkerung so viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen wie sonst nur Polen. Die Balten glauben, wenn sie in die Sicherheit der Ukraine investieren, investieren sie auch in ihre eigene Sicherheit.
Die Balten helfen ja wirklich sehr engagiert, militärisch und aber auch politisch. Woher kommt eigentlich das Engagement?
Ja, genau so ist es. Sie sind Treiber, während wir vielleicht bei anderen Ländern eher es gewohnt sind, dass es lange Diskussionen und Abwägungen gibt, kommt so ein bisschen dieses pragmatische Momentum da rein, dass man aus der baltischen Perspektive sagt, hey, wir müssen jetzt schnelle Lösungen finden. Und sie belassen es eben nicht nur bei Theorie, sondern sie helfen tatsächlich. Also wir müssen uns ja bewusst sein, Estland ist ein kleines Land mit einer viel, viel kleineren Wirtschaftskraft, wenn man das mit Deutschland vergleicht. Und trotzdem ist das Engagement sehr, sehr groß. Sie liefern Geld, aber auch Waffen. Es gab jetzt erst im März die Ankündigung, ein weiteres Hilfspaket aus Estland allein mit 20 Millionen Euro Panzerabwehr, Munition. Also sie machen auch was, und Politikerinnen wie Kaja Kallas, die Ministerpräsidentin, sagen auch immer, Europa, wir müssen schneller werden, wir müssen einen Mechanismus finden, dass wir nicht immer wieder von vorne anfangen, sondern dass wir die Ukraine nachhaltig und entschieden unterstützen.
Der Krieg in der Ukraine, zumindest auf breiter Front, der dauert jetzt schon länger als 2 Jahre. Immer mal wieder hört man, Russland könnte vielleicht auch die Balten als nächstes ins Visier nehmen. Für wie realistisch hältst du das? Und wie ist deine Einschätzung, für wie realistisch halten es die Balten?
Also, wenn wir die Menschen im Baltikum treffen, dann sagen sie uns, das empfinden sie schon als eine riesige Provokation, und sie nehmen es nicht auf die leichte Schulter. Im gleichen Atemzug sagen sie aber auch sofort, wir sind bereit, uns zu verteidigen. Und ich glaube, die Mitgliedschaft in der EU, aber vor allen Dingen auch in der NATO, ist eine wichtige Unterstützung für alle drei Länder. Auch das Commitment anderer NATO-Länder, dass sie sagen, wir sind bereit, die Länder im Baltikum zu verteidigen. Es gibt ja auch militärische Präsenz, im Übrigen auch Deutschland. Sie sind ja in Litauen vertreten, und man darf bei dieser Diskussion auch nicht vergessen, kleine Länder, das heißt, das Militär ist auch kleiner verglichen mit Deutschland, Frankreich oder Italien. Und sie haben ganz viele Sachen nicht. Luftverteidigung zum Beispiel besitzen diese Länder nicht, deswegen brauchen sie die Unterstützung. Und man nimmt es, also diese Drohung, nicht auf die leichte Schulter, die immer wieder regelmäßig zu hören sind.
Christian Blenker, vielen Dank. Wir holen mal Jelena Morgenstern und Margareta Kosmol dazu. Hi.
Hallo.
Hallo.
Ihr wart gerade für den Weltspiegel unterwegs in einer Stadt, die ich total faszinierend finde. Ich kenne sie aber nur aus dem Fernsehen. Narva in Estland, und gleich gegenüber, deshalb faszinierend, nur getrennt vom Grenzfluss, liegt Russland, ne? War spannend.
Ja, war wirklich total spannend. Also Narva ist eine recht kleine Stadt, 53.000 Einwohner so. Die Straßenschilder sind mittlerweile auf Estnisch, aber überall hört man Russisch. Und überall stehen so 4-stöckige Plattenbauten, die Chruschtschowka, die findet man überall in den alten Sowjetrepubliken. Und wenn man einige Minuten zu Fuß durch die Stadt geht, kommt man an einen Fluss. Und dieser Fluss, der trennt Estland von Russland. Und da stehen 2 Burgen, auf jeder Seite eine, auf der estnischen Seite und auf der russischen Seite. Da ist Iwangorod, die russische Stadt, und da weht eine große russische Flagge, auf der anderen Seite weht eine große estnische Flagge, und diese beiden Burgen, die stehen sich gegenüber und symbolisieren wirklich auch diese Geschichte, und dieser Fluss, da geht eine kleine Brücke drüber, die Grenzbrücke, die ist auch heute noch geöffnet für Fußgänger im Moment nur, und das ist so der Übergang auf die russische Seite, und das war wirklich wahnsinnig eindrücklich, da zu stehen, nur diese beiden Welten zu sehen. Und ich komme selber aus Russland, ich bin in St. Petersburg geboren und bin vor einigen Jahren selber mit dem Bus nach St. Petersburg gefahren, über diese kleine Brücke. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin aufgewacht, diese Burgen beleuchtet. Das war wirklich, das hat sich total eingeprägt. Und jetzt, viele Jahre später, standen wir wieder an diesem Fluss. Wir blicken auf die andere Seite, aber die politische Welt, die war eine völlig andere geworden.
Das war auch sprachlich total interessant, weil wir vorher in Tallinn waren und da wurde natürlich Estisch gesprochen. Dann waren wir in Narva und wir haben nur noch Russisch gehört, überall, also auch in allen Cafés. Wenn du da was bestellst, sprechen die Kellner schon auf Russisch an. So, es läuft überall russische Musik, und man muss dazu sagen, 95% der Bevölkerung sprechen eben vor allem Russisch in Narva. Und das war auf jeden Fall sehr eindrücklich.
In allen 3 baltischen Staaten gibt es eine russischsprachige Minderheit. Eine Minderheit, die aber alles andere als klein ist. In Lettland sind etwa ein Viertel aller Menschen russischer Abstammung. In Estland hat sogar ein nicht geringer Teil der russischsprachigen Menschen nicht mal einen estnischen Pass, sondern nur einen russischen. In Litauen kann fast jeder Russisch sprechen oder verstehen. Und fast jeder Schüler lernt als zweite Fremdsprache Russisch. Es gibt Kulturvereine, politische Parteien, auch russischsprachige Medien. Das Verhältnis zur russischsprachigen Gemeinschaft war aber nie einfach. Und seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat es sich nochmal drastisch verändert. Wie ist euer Eindruck? Wie fühlen sich russischstämmige, russischsprachige Esten denn eigentlich? Als Esten, als Russen, als was?
Ja, also man merkt auf jeden Fall so eine innere Zerrissenheit, sage ich mal, weil natürlich ist es Estland und die Leute fühlen sich auch als estnisch, gerade die jüngere Bevölkerung in Narva identifizieren sich schon mit den europäischen Werten. Gleichzeitig sprechen halt die meisten die Sprache eines anderen Landes. Und dieser innere Konflikt, der ist einfach spürbar. Und viele Menschen haben ja auch Verwandte auf der anderen Seite des Flusses, also in Russland. Und das ist natürlich auch eine Verbindung, die man nicht einfach so trennen kann.
Wie war das für dich, Elena?
Ja, aber es war jetzt auch nicht so, dass die Menschen irgendwie dort wegziehen wollten oder so. Die meisten sind wirklich sehr glücklich in Estland und haben da einen Großteil ihres Lebens gelebt und gearbeitet. Und klar schimpfen sie hier und da mal auf die Regierung, aber sie würden jetzt nicht nach Russland ziehen oder so. Und sie haben uns dann gesagt, ja, wohin würde ich denn gehen, ja? Was soll ich denn da? So, und fast alle, mit denen wir gesprochen haben, die waren auch wirklich mit der Region sehr verwurzelt, vielleicht weniger mit dem Land, aber auf jeden Fall so mit dem Radius, der sie umgibt, auf jeden Fall.
Diese innere Zerrissenheit, die hat es immer ja schon gegeben, aber jetzt nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine kann ich mir vorstellen, ganz besonders.
Ja, ich glaube, das hat sogar schon vorher angefangen, schon 2014, als Russland die Krim annektiert hat. Da haben viele schon eine Veränderung gemerkt, haben sie uns erzählt, und dann noch einmal mehr natürlich 22 mit dem großflächigen Angriffskrieg. Und diese innere Zerrissenheit, die trifft die Menschen auch, mit denen wir gesprochen haben, auch wirklich ganz praktisch, auch in ihren Familien. Wir haben Aljona getroffen und sie positioniert sich klar pro-westlich und pro-europäisch, aber ihr Vater, der vertraut halt der russischen Propaganda. Und das macht natürlich einfach was mit den Menschen, ja, diese gegenseitigen Positionen auch zu haben.
Kommen wir mal auf die andere Seite. Wie schauen denn sozusagen die estnischen Esten auf ihre russischsprachigen Landsleute?
Ja, ich glaube, es ist nach wie vor ein schwieriges Verhältnis. Und das hat auch historische Gründe. Die Besatzung und die Sowjetzeit, die hat einfach tiefe Spuren hinterlassen. In vielen estnischen Familien gibt es eine Deportationsgeschichte und das sitzt einfach total tief. Ja, viele Esten können auch nicht verstehen, warum Teile der ethnischen Russinnen und Russen einfach auch 30 Jahre nach der Unabhängigkeit noch kein oder recht wenig estnisch können. Und jetzt kommt natürlich auch die Sorge, dass da ein möglicher Einfluss aus Russland zu stark sein könnte. Es verschwinden sowjetische Symbole immer mehr, also auch die letzten, auch dem öffentlichen Raum.
Und was ganz. Die Panzer, die Denkmäler, die Panzer, die Denkmäler,
die natürlich für die russischstämmige Bevölkerung eine ganz andere, noch emotionale Bedeutung haben und wo die Esten aber sagen, das ist nicht mehr unsere Geschichte, das wollen wir einfach nicht mehr in unserem öffentlichen Raum haben, ja. Und was total spannend ist, ist einfach diese Koexistenz von Geschichte, also der Teil der russischen Bevölkerung, der sich als Befreier von den Nazis sieht, und die estnische Bevölkerung, die hier ganz klar auch eine Besetzung gesehen hat und erlebt hat und die ein ganz schwieriges Verhältnis zur Sowjetgeschichte haben.
Ihr habt gerade gesagt, viele leben seit Jahrzehnten dort, sprechen Russisch, aber nicht estnisch. Und jetzt soll sich das aber ändern, ne? Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Ist das überhaupt realistisch?
Genau, das soll sich nämlich zum 1. August gibt's da eine Änderung, denn zum 1. August werden an allen Schulen in Estland schrittweise estnisch umgestellt. Ja, viele sehen in diesem Schritt in Estland auch als überfällig an, und andere stehen jetzt halt eben vor großen Herausforderungen, vor allem in Städten wie Narva zum Beispiel, denn und auch der ganzen Region dort, wo der Alltag einfach fast komplett auf Russisch ist. Und da müssen jetzt Lehrerinnen und Lehrer Sprachtests machen, um zu beweisen, dass sie halt genug Estnischkenntnisse haben, und wenn sie die nicht erfüllen, dann müssen sie gehen, trotz Lehrermangel im Land, ja. Und alleine in Narva sind es etwa 150 Lehrkräfte, die da vielleicht ihre Arbeit verlieren könnten, für so eine kleine Stadt ja wahnsinnig viel, und in ganz Estland sind es noch viel mehr. Und wir haben mit einer Schulleiterin gesprochen, ihre Schule ist jetzt nicht so stark betroffen, weil da schon viel auf Estnisch unterrichtet wird, aber sie hat erzählt von Schulen, wo es 50% Lehrkräfte vielleicht gehen müssen. Und das hat natürlich weitreichende Folgen. Auf der anderen Seite ist sie aber auch positiv, dass das auch eine gute Idee ist. Ja, und sie hat uns erzählt, dass es gut sei, dass die Kinder jetzt sich noch sicherer fühlen werden, wenn sie an die Unis kommen. Im Moment gehen viele Schulabgänger ins Ausland, nicht weil sie so viel Geld haben oder weil sie so ambitioniert sind, sondern einfach, weil sie nicht genug Estnisch können bis zur 12. Klasse. Und die Unis sind halt auf Estnisch.
Jetzt haben wir viel über die russische Sprache gesprochen. Mit Sprache geht vielleicht auch sowas wie ein russisches Mindset einher, kann ich mir vorstellen. Also wer Russisch spricht, der konsumiert russische Medien.
Total. Also das hat man auf jeden Fall eindeutig gemerkt, dass viele Russischsprachige auch als wichtige Informationsquelle russische Medien nutzen. Und dadurch natürlich auch empfänglicher sind für russische Propaganda. Das ist uns auf jeden Fall auch in einigen Gesprächen sehr deutlich aufgefallen. Und das sehen viele Letten natürlich auch als Bedrohung, verständlicherweise. Und ein anderer Punkt ist eben auch diese Art kulturelle Bedrohung. Im Sinne von, durch die Sprache hat man natürlich auch einen Zugang zur russischen Kultur und Mentalität, was ja total schön ist, so haben wir ja auch. Aber gleichzeitig, wenn das ein Viertel der Bevölkerung ist in einem Land, dann finden das eben viele Letten nicht so toll.
Ja, also es war schon wirklich erschreckend, wie oft einfach dieselben Narrative aus dem russischen Fernsehen reproduziert worden. Also das fand ich wirklich schon sehr erschreckend. Also so Sachen wie die Ukraine will einfach zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie haben noch nicht genug bekommen. Das sind alles Nazis. Die Amerikaner ziehen überall die Fäden. Also wirklich, dass diese klassische russische Propaganda, wie man sie kennt, und da hat man schon fast oft vergessen, dass man sich eigentlich nicht in Russland befindet, sondern in der Europäischen Union. Aber wir haben wirklich auch viele Menschen getroffen, die sich auch klar dagegen positionieren, die Dinge verändern wollen, die sich klare Haltung zeigen auch. Also da muss man wirklich aufpassen, dass das keine homogene Masse ist, ja, und dass man nicht alle unter einen Generalverdacht stellt. Das ist auch, glaube ich, den Menschen vor Ort sehr, sehr wichtig in der Wahrnehmung.
Dieses Jahr sind die Balten 20 Jahre in der Europäischen Union. Ich kann mir vorstellen, dass Europa auch gerade für junge Leute sehr attraktiv ist. Bleiben die in Vilnius, in Riga, in Tallinn oder zieht es die vielleicht auch in andere Städte, nach Warschau, nach Berlin, nach Stockholm, nach London, Paris?
Ja, also tatsächlich haben die Älteren uns auch wieder erzählt, dass alle ihre Kinder und Enkelkinder, die sind alle weg. Also sehr viele ins Ausland, in europäische Städte, was auch wieder tatsächlich mit dem Sprachproblem zu tun hat. Weil entweder diejenigen, die eben nur Russisch können und kein Estnisch können, die haben natürlich Probleme dann an den estnischen oder wiederum lettischen Unis. Und genauso andersrum. Also wir haben uns auch mit Studenten getroffen und die haben auch erzählt, dass viele von denen ins Ausland ziehen, weil die kein Russisch können. Weil zum Beispiel gerade Medizinstudenten, wenn die kein Russisch können, finden sie in Lettland schwieriger einen Job, weil einfach erwartet wird, dass du auch Russisch sprichst.
Eine Diagnose auf Russisch stellen kannst, ja.
Und sie haben auch mit uns über diese schwierige Beziehung zum Russischen für sie gesprochen. Also wir haben mit einer Studentin gesprochen, sie ist gerade 20, also so alt wie Lettland in der Europäischen Union. Und mit ihnen haben wir auch über dieses schwierige Verhältnis zum Russischen im Baltikum gesprochen. Wir haben mit einer Studentin gesprochen, sie hat sich bewusst gegen ein Interview auf Russisch entschieden, obwohl sie aus Daugavpils kommt. Daugavpils ist ja vor allem russisch geprägt und sie hat gesagt, auch aus politischen Gründen möchte sie mit uns nicht auf Russisch sprechen, weil sie diese Haltung auch nicht mag, dass immer von ihr erwartet wird, dass man Russisch sprechen muss. Und ihre Kommilitoninnen haben uns erzählt, dass sie auch Probleme hatten bei der Jobsuche im Dienstleistungsbereich, also in Cafés oder im Einzelhandel, wo man so arbeitet als Studentin, dass da wiederum erwartet wird, dass du Russisch sprichst. Und die können das aber eigentlich gar nicht alle. Und das ist aber vorausgesetzt, weil die Kundschaft halt oft nur Russisch versteht. Und das ist halt ein bisschen paradox, weil die Regierung will das ein bisschen verdrängen. Ja, auf Schulen wird nur noch auf Lettisch unterrichtet. Und auf der anderen Seite ist man halt aber darauf angewiesen. Und das zeigt halt noch so ein bisschen, wie die Gesellschaft eigentlich auch vor allem in Riga, das war wirklich total spannend da, wie das halt alles noch zusammenkommt.
Tja, spannend. Danke euch, Jelena Morgenstern und Margareta Kosmol. Toll, wie tief ihr da reingekommen seid in die russischsprachige Community. Danke auch an Christian Blenker, unser Korrespondent fürs Baltikum. Wer mehr erfahren will von den dreien und übers Baltikum, am Sonntagabend gibt's den Weltspiegel im Fernsehen und natürlich in der ARD Mediathek. Da könnt ihr dann auch Jelenas und Margaretas Film aus Narva sehen und auch Christians Film aus Estland. Und wir haben ein längeres Interview geführt mit der litauischen Premierministerin Ingrida Šimonytė. Also angucken, zuhören, das lohnt sich. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über die Sorgen im Baltikum, dann empfehle ich euch den Podcast Streitkräfte und Strategien. In dieser Woche hat sich unter anderem die Sicherheitsexpertin Claudia Major direkt aus Riga gemeldet und über die Sorgen der Menschen vor einem russischen Angriff berichtet. Das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Vielen Dank fürs Folgen, Liken und Teilen sagen Nicole Bühlhoff, Philipp Weber und ich, Philipp Abresch.